wie soll man sagen, willkommen im Kölschen Heck, am Kölschen Heck oder beim Kölschen Heck? Vielleicht ist es ein bisschen von allem. Das Kölsche Heck ist zunächst einmal nicht etwa die liebevolle Eingemeindung eines bekannten deutschen Schlagermoderators in die Domstadt am Rhein. Kölsches Heck bezeichnet auch nicht das vielleicht besonders schwungvoll geratene Hinterteil eines Autos. Nein, all das ist es nicht. Aber was ist es dann? Wikipedia weiß es natürlich. Das Kölsche Heck bezeichnet die heutige Verwaltungsgrenze zwischen den Kreisen Olpe und Siegen-Wittgenstein im Regierungsbezirk Arnsberg in Nordrhein-Westfalen. Zitat Ende. Damit zog sich das Kölsche Heck von Römershagen bei Freudenberg über 45 Kilometer nach Nordosten bis zum Dreiherrnstein. Der 1965 verstorbene Heinsberger Heimatforscher Dr. Albert Kleffmann prägte für das Kölsche Heck den Begriff der lebenden Mauer. Und damit sind wir dem Kölschen Heck schon ein ganzes Stück näher gekommen. Denn als lebende Mauern kommen ja eigentlich nur Hecken in Frage. Heck und Hecke, ist das eine naheliegende Erklärung?
Die ist sogar sehr naheliegend. Zunächst mal ist das Kölsche Heck eigentlich nur eine Landwehr. Landwehren waren zum einen sicherlich einfach nur Grenzen, um den Grenzverlauf zu markieren, der sonst nur durch Steine geprägt war. Es war natürlich auch eine Befestigungsanlage unter Umständen. Manchmal war es aber auch nur eine Anlage, um Zoll zu kassieren. Das heißt, militärisch hatte die keinen großen Sinn, aber sie sperrte an einer günstigen Stelle den Zugang für ein Fuhrwerk und dann konnte man für sein Territorium doch den ein oder anderen Zoll erheben. Und damit dieses Heck, diese Hecke entsprechend undurchdringlich wurde, wurden der Wall, der meist vor einem Graben verlief, dann mit Gehölzen bepflanzt, die aus dem Stock ausschlagen konnten. Man konnte sie also oben abschneiden, sie kamen direkt wieder, wurden miteinander verflochten, es wurden Dornsträucher reingebracht und so entstand eine recht undurchdringliche Hecke, die nur an bestimmten Stellen, eben den sogenannten Schlägen, offen war für Handel und Wandel.
Vielleicht kennen Sie ihn schon, Antonius Klein von der Unteren Landschaftsbehörde beim Kreis Olpe über das Kölsche Heck. Diesen Namen werden Sie übrigens kaum irgendwo geschrieben finden. Er bürgerte sich im Mittelalter eher mündlich ein, überlieferte sich aber bis heute. Von der Hecke sind nur noch Reste erhalten geblieben, was man aber an der einstigen Grenze zwischen dem kurkölnischen Sauerland, deswegen Kölsches Heck, und dem nassauischen Siegerland bis heute gut erkennen kann, sind die ausgehobenen Wälle, wenn auch zumeist gut zugewachsen. Doch warum machte man sich in dieser, pardon, gottverlassenen Gegend so viel Mühe mit einer Grenzbefestigung? Bernhard Pauli war lange Jahre Heimatforscher Kirchhundems.
Wenn jemand eine Grenze so befestigt wie hier, dann müssen da schon strategische, politische oder auch Handelsgründe hintergesteckt haben. Es ist klar, dass durch das Erzvorkommen, durch das Silbervorkommen auf der Siegener Seite die Menschen drüben wohlhabender waren als praktisch die armen Kölner. Und dass dann Übergriffe passierten, ist verständlich. Wir haben in den Gerichtsakten vielfach Unterlagen von Leuten etwa aus Brachthausen, die die Mahlbäume geschlagen haben, also die Grenzmarkierungen. Ein Schoppe wird 1590 erwähnt, der die Hecke angezündet hat. Aber diese Hecke war an sich ja etwa 15 Meter breit und man sagt so dicht, dass nicht mal ein Fuchs hindurchkam. Die Hecke musste außerdem jährlich systematisch begangen werden, indem Gehbücher angelegt worden sind, die man heute noch zum Teil hat, wo nachgewiesen werden konnte, wann und wie man sie befunden hatte.
Wenn Sie entlang der alten Grenze wandern, die übrigens bis heute an vielen Stellen identisch ist mit der aktuellen Grenze zwischen den Kreisen Olpe und Siegen-Wittgenstein, dann werden Sie, manchmal mitten im Wald, auf steinerne Zeugen des Kölschen Hecks treffen. Ein markanter Punkt am Kölschen Heck ist der Wanderparkplatz Wigro, hinten mit OW geschrieben. Der für die Gegend eher untypische Name geht übrigens auf einen germanischen Tingplatz zurück. Sie erreichen ihn auf dem Wanderweg A7 und wenn Sie zum Beispiel an der Vorspanneiche losmarschiert sind, brauchen Sie nur eine gute halbe Stunde bis zum Wigro. Jetzt wird es ein bisschen wie Schatzsuche. Wenn Sie vom Wigro etwa 50 Meter Richtung auf dem Stoß gehen, dann kommen Sie an einen Baum mit weißem K auf schwarzem Grund und einem weißen Kreis drumherum. Darunter finden Sie ein weißes X und noch einmal zwei Querstreifen auf schwarzem Grund. Von diesem Baum aus gehen Sie Richtung Süden, rund 30 Meter in den Wald hinein. Den Weg können Sie nur erahnen. Es geht ein bisschen über Stock und Stein. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, stehen Sie nun direkt vor dem Grenzstein P, der sehr gut erhalten ist. Können Sie es erkennen? Kollen mit C und Doppel-L steht da. Und wenn Sie auf die Rückseite des Steins schauen, entdecken Sie den Schriftzug Nassau, also Bischof von Köln hier, Graf von Nassau dort. Wundern Sie sich übrigens nicht über die Schreibweise von Nassau. Das kann Ihnen Bernhard Pauli erklären.
Anfangs hatte man vor, jeweils auf die Seite der Steine das Wappen einzumeißeln oder darzustellen. Weil es aber hier bei diesem Stein, es ist Porphyr, nicht eignete, hat man sich beschränkt auf eben Kollen auf unserer kölnischen Seite und Nassau, das W wurde ja vielfach als U gelesen, und mit den Buchstaben. Die Buchstabenbezeichnung begann am Dreiherrenstein bei Heinsberg und geht praktisch durch die ganze Grenze hindurch bis Oberholzklau. Ein bestimmtes System scheint an der Anlage der Steine nicht erkenntlich zu sein, denn sie stehen jetzt nicht etwa in bestimmten Abständen. Sie sind manchmal auch nach unseren Begriffen an wenig strategisch interessanten Punkten angelegt. Was dafür eine Grund vorgelegen hat, weiß man nicht mehr.
Der Stein, vor dem Sie stehen, steckt übrigens zu zwei Dritteln in der Erde. Sicherlich unhandlich, was einige Zeitgenossen aber nicht davon abgehalten hat, die Steine widerrechtlich zu entfernen. Immerhin, die meisten hat man wiedergefunden und an ihren angestammten Platz gebracht. In den Kneipen von Hilchenbach oder Müsen hatten die 1690 feierlich gesetzten Grenzsteine ja nun auch wirklich nichts zu suchen. Vom Grenzstein P wie Paula sind es nur wenige Schritte bis zum Müsener oder in einigen Karten auch Merklinghauser Schlag. Erst Heck, dann Schlag. Doch auch für diese Bezeichnung gibt es eine plausible Erklärung. So wie eine Tür ins Schloss fällt oder schlägt, so schlugen hier in der mächtigen Grenzhecke eben auch besondere Grenzbefestigungen ins Schloss. Der Schlag, eine Art Grenzübergang. Martin Formberg ist Leiter des Kirchhundemer Archivs. Er hat eine ganze Reihe von Schriften zur Heimatforschung verfasst und herausgegeben.
Diese Schläge, das ist eine alte Bezeichnung für einen Grenzbaum. Ein Schlagbaum, der niedergemacht wurde, um eine Grenze zu sperren oder wieder geöffnet wurde, um Verkehr durchzulassen. Man wollte an diesen Stellen eine Kontrolle über die Wege haben. Man wollte kontrollieren, wer fährt daher. Fuhrleute sollten unter Umständen angehalten werden, damit Zölle bezahlt werden konnten. Die Grenze sollte aber auch zum Beispiel im Fall von Gefahr geschlossen werden können, wenn marodierende Söldner unterwegs waren oder wenn Krankheiten auf der einen Seite oder der anderen Seite entstanden waren. Man wollte also Epidemien vermeiden. Dann wurde die Grenze geschlossen.
Der Müsener Schlag war ein solcher Grenzübergang mit dichter Hecke und Schlagbaum, mit Wällen und Gräben. Man nimmt heute an, dass der Müsener Schlag sogar ein sehr wichtiger, weil viel benutzter Grenzübergang war. Antonius Klein ist sicher, dass der Boden unter ihnen noch manches Geheimnis birgt.
Der Boden birgt dort sicherlich einiges an Schätzen, manche spektakulär, die meisten sicherlich weniger spektakulär. Aber es muss dringend davon abgeraten werden, auf eigene Faust nach diesen Zeugnissen zu suchen, denn hier würde unter Umständen einfach durch Nichtwissen unwiederbringlich etwas verloren gehen, was nur durch Fachleute tatsächlich geborgen und in seiner Bedeutung auch eingeschätzt werden kann. Deswegen, wenn die zuständigen archäologischen Dienststellen Grabungen vornehmen, und es hat in jüngster Zeit noch welche im Bereich des Kölschen Hecks gegeben, dann sind es in der Regel sogenannte Rettungsgrabungen. Das heißt, durch Straßenbau oder Siedlung würde dieses Relikt verloren gehen. Und erst dann beschäftigt man sich durch eine Grabung en Detail mit dieser Materie.
Die Geheimnisse des Bodens müssen also verborgen bleiben, es sei denn, man hat eine ausdrückliche Genehmigung der Denkmalbehörde. Lassen Sie uns dafür zum Schluss noch ein anderes Geheimnis lüften. Viele der Ortsnamen haben ja eine sehr naheliegende und nachvollziehbare Bedeutung. So wurde zum Beispiel in Silberg wirklich einmal Silber gefunden. Der Müsener Schlag geht natürlich auf die nahegelegene Ortschaft Müsen zurück, die auf Siegerländer Seite liegt. Bei der Geschichte dieses Namens hilft eine Erzählung weiter. Sie ist vielleicht nicht wahr, aber doch zumindest wahrscheinlich, denn ihr Kern hat viel mit dem zu tun, was diese Grenze, was das Kölsche Heck jahrhundertelang auszeichnete. Zank und Streit bis hin zum Blutvergießen. Martin Formberg weiß, warum Müsen Müsen heißt.
Es gibt eine Sage zu der Namensbildung von Müsen. Die Müsener haben auf dem Dolmbruch drei Häuser errichtet. Dadurch kam es zu Streit mit den Einwohnern aus Brachthausen. Man wollte diesen Streit entscheiden, und zwar durch einen Faustkampf. Dabei haben die Brachthauser gewonnen. Die Müsener mussten weichen, und weil sie haben weichen müssen, kam es zu dem Namen Müsen aus Brachthauser Lesart. Die Müsener selbst sehen das wahrscheinlich etwas anders.
Ob Brachthausen deswegen so heißt, weil dem Ort der historische Faustkampf den Sieg gebracht hat? Wahrscheinlich nicht. Aber jede Wette, dass Sie beim Namen Müsen wieder an diese kleine Geschichte zurückdenken. Müsen. Aber sage hin oder her, Sie werden noch tausend andere Dinge finden, die Ihnen den Besuch am, im oder beim Kölschen Heck unvergesslich machen. Das Projekt Grenzgeschichten hautnah der Gemeinde Kirchhundem war unter den Preisträgern des Wettbewerbs Touris im Rahmen des Ziel 2 Projekts Sauerland Wanderwerkstatt. Neben der finanziellen Förderung aus dem Wettbewerb Touris wurde das Projekt von den Vereinen Freunde und Förderer des Rhein-Weser-Turms, Gemeindeverkehrsverein Ferienregion Kirchhundem e.V., dem Naturpark Rothaargebirge, dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe sowie dem Kreis Olpe finanziell unterstützt. Autor und Sprecher Thomas Rostek.